Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Logopädie im Gespräch zwischen Praxis und Politik, dem Podcast des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie. In diesem Podcast widmen wir uns den aktuellen Entwicklungen in der Berufspolitik und der Professionsentwicklung. Wir sprechen über die Herausforderungen, Chancen und Besonderheiten, die unseren Berufs- und Verbandsalltag prägen. Alle zwei Wochen treffen wir Expertinnen und Experten aus der Logopädie, der Politik und angrenzenden Fachbereichen für Gespräche über Themen, die uns und unsere Branche bewegen. Schön, dass du dabei bist. Hör rein, denk mit und gestalte mit uns die Logopädie von morgen.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 22 unseres Podcasts. Stell dir vor, du machst einen Beruf, den alle brauchen, der echte Expertise verlangt und trotzdem bleibt am Monatsende kaum etwas übrig, um für das Alter vorzusorgen. Für viele Logopädinnen und Logopäden in Deutschland ist das keine Vorstellung, sondern Alltag. Der DBL hat jetzt erstmals bundesweit nachgefragt, wie viel verdient ihr wirklich? Über 1.100 Angestellte haben geantwortet. Die Ergebnisse zeigen, ein Medianstundenlohn von 22,50 Euro, fast die Hälfte leistet unbezahlte Arbeit und fast zwei Drittel können keine ausreichende Altersvorsorge aufbauen. In dieser Folge analysiert DBL-Vorstandsmitglied Sarah Leder, Interessenvertretung Angestellte im Bundesvorstand, gemeinsam mit mir, was hinter diesen Zahlen steckt, warum es einen Gender Pay Gap gibt, auch wenn er sich nicht im Stundenlohn zeigt, und was Transparenz allein verändern kann und was eben nicht. Hallo Sarah, schön, dass du heute wieder bei mir im Podcast bist. Wie geht's dir?
Hallo Hanna. Ja, ich freue mich auch. Ich habe die Osterferien gut verbracht mit meiner Familie. Mir geht's gut. Danke.
Sehr schön. Ja, wir wollen ja heute über die Gehaltsumfrage sprechen und auch über das Thema Gender Pay Gap, was unser Fokusthema im April ist. Und der DBL hat ja gerade eine bundesweite Gehaltsumfrage veröffentlicht und über 1.100 angestellte Logopädinnen und Logopäden haben teilgenommen. Was hat dich denn an den Ergebnissen am meisten überrascht?
Ja, also zunächst einmal muss ich sagen, dass es mich total freut, dass so viele KollegInnen teilgenommen haben. Das zeigt nämlich sehr deutlich, wie relevant dieses Thema ist für uns. Und ja, richtig überrascht war ich von den meisten Ergebnissen nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielmehr wurden bestimmte Annahmen bestätigt, die wir im Vorfeld hatten. Aber genau das ist ja auch das Gute, ne? Weil wir können jetzt einfach viele Dinge, die wir vorher vermutet haben, mit Zahlen belegen. Und das ist natürlich eine ziemlich gute Argumentationsgrundlage. Ein paar Ergebnisse gab es dennoch, die meine Kollegin Annika Hecht und mich haben aufhorchen lassen. Zum Beispiel, dass ungefähr die Hälfte der Befragten angegeben haben, unbezahlte Arbeit in der Praxis zu leisten. Also hier wurden vor allem organisatorische Tätigkeiten, aber auch zum Beispiel so etwas wie Vor- und Nachbereitung genannt. Vor- und Nachbereitungszeiten werden von den Kassen aber vergütet und müssen somit auch für Angestellte bezahlte Arbeitszeit sein. Und es ist rechtlich nicht zulässig, dass Angestellte unbezahlt arbeiten. Aber auch sowas wie eine Bezahlung nach Therapieeinheiten, wie es oft noch gängig ist heute, ist nicht erlaubt. Ich denke aber, dass dieses Problem vielschichtig strukturell verankert ist. Also PraxisinhaberInnen hier jetzt alleine die Schuld zuzuweisen, wäre viel zu kurz gedacht und in der Sache auch nicht richtig. Ich denke, die allermeisten wollen faire Arbeitsbedingungen für ihre Angestellten schaffen. Ein weiterer Grund könnte auch sein, dass wir als Berufsgruppe, lässt sich natürlich auch schwer verallgemeinern, aber mache ich jetzt mal so an der Stelle, dass wir vielleicht dazu neigen, uns auch über unsere eigentliche Arbeitszeit hinaus zu engagieren. Da wir ja in einem helfenden Beruf tätig sind, wir wollen unsere Sache für die PatientInnen gut machen und gefühlt reicht die Zeit, die uns zur Verfügung steht, oft ja vorne und hinten nicht aus. Ja, also ich denke, hier muss auf jeden Fall ein Bewusstsein für den Wert unserer eigenen Arbeit geschaffen werden.
Ja, das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Eine zentrale Frage der Umfrage war ja, wie viel angestellte Logopädinnen und Logopäden in Deutschland im Schnitt verdienen. Was ist denn hier rausgekommen und wie bewertest du dieses Ergebnis?
Das war eine der Fragen, die uns natürlich mit am meisten interessiert hat. Zunächst hier eine ganz kurze Randinfo für alle, die sich für Statistik interessieren. Wir geben hier nicht den normalen Durchschnittswert an, also nicht das arithmetische Mittel, sondern wir nennen hier den Medianwert. Das bedeutet, genau die Hälfte der Befragten verdient mehr und die andere Hälfte verdient weniger als diesen Wert. Also in diesem Fall ist der Median einfach ein bisschen aussagekräftiger als der normale Mittelwert, weil wir bei den Gehältern eine schiefe Verteilung haben und der Median nicht so stark durch Ausreißer verzerrt wird wie jetzt der Mittelwert, also wie dieses arithmetische Mittel. Ja, und wie hoch war denn jetzt unser Medianwert? Der lag bei 22,25 Euro pro Stunde. Na, also vermutlich ist das insgesamt eine Steigerung im Vergleich zu früheren Zeiten, also vor allem zu Zeiten, in denen die Kassensätze in den verschiedenen Bundesländern noch unterschiedlich hoch lagen. Gleichzeitig muss man aber schon auch sagen, dass man mit diesem Gehalt jetzt nicht reich wird. Vor allem, wenn man sich anschaut, wie die Lebenshaltungskosten in den letzten Jahren einfach angestiegen sind. Wir haben Ausreißer in der Gehaltshöhe gehabt, sowohl nach oben als auch nach unten. Das ist ganz normal, das ist immer so. Erwähnenswert hierbei ist aber, dass etwas mehr als 2% der Befragten angegeben hatten, auf Mindestlohnniveau oder darunter zu verdienen. Und wenn diese Angaben korrekt sind, wäre das natürlich nicht tragbar. Und ja, zur Bewertung nochmal, also allgemein lässt sich sagen, dass die Zahlen schon zeigen, dass der Spielraum beim Gehalt bzw. die Chance deutlicher Gehaltssprünge nach oben, zum Beispiel sei es durch Art des Abschlusses mit Bachelor, mit Master oder auch durch steigende Berufserfahrung, eher gering ist. Und ja, diese geringen Karrierechancen, das ist auch bekannt, sind auf jeden Fall ein Problem. Also vor allem bezogen auf die Berufsflucht und damit eben auch auf das Verstärken des Fachkräftemangels in unserer Branche. Aber gleichzeitig muss hier natürlich auch klar sein, dass PraxisinhaberInnen natürlich selbst auch keinen wahnsinnig hohen Spielraum haben, bezogen auf Gehaltserhöhungen, die sie gewähren können, weil sie einfach durch die Vergütungseinbarung mit den Krankenkassen in ihren eigenen Einnahmen limitiert sind.
Die Umfrage zeigt auch, 68% der Befragten fühlen sich gesellschaftlich unterbezahlt. Was sagt das über die Wahrnehmung unseres Berufs aus?
Ja, also dieses Ergebnis finde ich tatsächlich ziemlich spannend. Also das Spannende daran ist, dass gleichzeitig mehr als die Hälfte der Befragten angegeben hat, mit dem eigenen Gehalt eher zufrieden oder sogar sehr zufrieden zu sein. Also überspitzt gesagt, für mich persönlich passt es. Aber wenn ich schaue, was andere so verdienen, gesamtgesellschaftlich, ist es eigentlich schon zu wenig. Und ja, diese Diskrepanz zwischen individueller und kollektiver Wahrnehmung lässt sich unterschiedlich lesen. Also zum einen wissen wir, dass Gesundheitsberufe im Vergleich zu vielen anderen Branchen schlechter bezahlt sind. Na, das ist kein Geheimnis. Und möglicherweise haben wir diese finanzielle Geringschätzung, sage ich jetzt mal, auch ein Stück weit verinnerlicht. So nach dem Motto, das ist ein helfender Beruf, den macht man nicht, um reich zu werden. Na, man möchte ja schließlich Gutes tun. Aber sobald man den eigenen Tellerrand dann mal verlässt und sich mit anderen Berufsgruppen vergleicht, die objektiv keine wichtigere oder qualitativ hochwertigere Arbeit leisten, aber eben deutlich besser bezahlt werden, wird diese Ungerechtigkeit dann doch sichtbar. So zumindest lese ich jetzt dieses Ergebnis.
Spannend. Und die Umfrage zeigt auch, Männer und Frauen verdienen pro Stunde nahezu gleich viel, aber Männer arbeiten im Schnitt 5 Stunden mehr pro Woche. Ist das eigentlich ein versteckter Gender Pay Gap?
Gute Frage. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz was zur Statistik sagen hier. Unsere Stichprobe weist deutlich mehr weibliche als männliche Teilnehmende auf. Und auf den ersten Blick könnte man sich daher fragen, wie aussagekräftig geschlechterspezifische Vergleiche unserer Umfrage jetzt überhaupt sind. Gleichzeitig muss man sagen, dass diese Verteilung jedoch sehr gut die Realität unseres Berufs widerspiegelt, da die Logopädie ein stark weiblich geprägtes Berufsfeld ist. Also Aussagen über strukturelle Unterschiede sind daher sinnvoll, auch wenn Ergebnisse zu Männern und Frauen aufgrund unserer geringen Fallzahl jetzt mal vorsichtig interpretiert werden müssen. Also das einfach zur Info. Aber ja, du hast recht. Wir haben keine signifikanten Unterschiede im Stundenlohn zwischen Männern und Frauen festgestellt. Dadurch, dass aber mehr Arbeitsstunden geleistet werden durch Männer, ist das Monats- bzw. das Jahresbrutto bei ihnen dann auch höher. Also man könnte von einer Art Gender Pay Gap sprechen, aber nicht im klassischen Sinne. Weil der klassische Gender Pay Gap bezieht sich ja auf den prozentualen Unterschied im Bruttostundenlohn zwischen Männern und Frauen. Und den haben wir jetzt hier nicht messen können an dieser Stelle. Aber dadurch, dass durch die Männer natürlich mehr Arbeitsstunden geleistet werden, haben wir definitiv, wie schon gesagt, einen Unterschied. Und ich würde in diesem Zusammenhang lieber von einer geschlechterspezifischen Einkommensdifferenz sprechen und eben nicht vom klassischen Gender Pay Gap. Die Einkommensdifferenz, die sich ja aus einer Arbeitszeitstundendifferenz herleiten lässt bei uns sozusagen, kommt jetzt aber nicht etwa daher, dass Frauen grundsätzlich weniger gern Erwerbsarbeit leisten als Männer, sondern ja, wir ahnen es schon, es ist ein strukturell bedingtes Problem. Und hier können wir noch den Begriff Gender Care Gap ins Feld führen. Das bedeutet, Frauen leisten nach wie vor mehr unbezahlte Sorgearbeit innerhalb der Familie und sind daher in ihrem Erwerbsjob häufiger in Teilzeit tätig als Männer. Und ja, es ist so, gesellschaftliche Erwartungen und Rahmenbedingungen führen deswegen eben häufig zu unterschiedlichen Möglichkeiten, einer Erwerbsarbeit dann nachzugehen.
Ja, Elternzeit, Teilzeit, Berufsunterbrechung, das trifft ja, wie du schon gesagt hast, meistens Frauen. Was bedeutet das konkret fürs Gehalt über die gesamte Berufsbiografie hinweg?
Wie gesagt, kurzfristig bedeutet das ein geringeres Monats- bzw. Jahreseinkommen für in diesem Fall dann meistens Frauen. Langfristig besteht insgesamt ein geringeres Lebenszeiteinkommen und eine niedrigere Altersvorsorge, da die Rentenansprüche eben sehr stark von durchgehender und vollzeitnaher Erwerbstätigkeit abhängen. Hier muss man jetzt aber einordnen, schon auch ergänzen, dass man als Logopädin, selbst wenn man ein Berufsleben lang in Vollzeit tätig war, voraussichtlich eine eher geringe Rente bekommen wird, sofern man sich eben auf die gesetzliche Rente alleine verlässt. Aufgrund unseres Bruttogehalts, das unter dem Durchschnitt liegt, sammeln vollzeitberufstätige LogopädInnen meist weniger als einen Rentenpunkt pro Jahr. Der deutsche Durchschnitt erhält aber einen Rentenpunkt jährlich.
Ja, du sprichst es hier schon an. In der Umfrage haben auch fast 2/3 angegeben, keine ausreichende Altersvorsorge aufbauen zu können. Wie kann das sein in einem Gesundheitsberuf, der systemrelevant ist?
Ja, es ist ja kein Geheimnis, dass Systemrelevanz nicht unbedingt mit guter Bezahlung einhergeht. Gerade im Gesundheits- und Therapiebereich erleben wir seit Jahren, dass Berufe zwar als unverzichtbar gelten, sich diese Anerkennung aber kaum im Einkommen niederschlägt. Also ich finde, die Pandemie hat das ganz gut gezeigt. Es gab Applaus auf den Balkonen, aber eben keine nachhaltige finanzielle Aufwertung. Und ja, für eine solide Altersvorsorge, also auch eine private Altersvorsorge, braucht man vor allem eins, nämlich finanziellen Spielraum. Und genau der fehlt vielen LogopädInnen. Also selbst bei Vollzeit bleibt nach Miete, steigenden Lebenshaltungskosten, Mobilität, gegebenenfalls Familie oft schlicht nicht genug übrig, um regelmäßig privat vorzusorgen. Das hat jetzt also nicht ausschließlich mit mangelnder Weitsicht oder fehlender Planung zu tun, sondern einfach doch mit den realen Einkommensbedingungen. Dazu kommt, dass die gesetzliche Rente, wie ich es eben vorhin schon angeschnitten habe, allein für viele nicht ausreichend sein wird. Das wissen die meisten auch und genau deshalb empfinden sie die Situation als so belastend. Man weiß, man müsste vorsorgen, kann es aber realistischerweise kaum leisten. Und im Kontext des bereits besprochenen Gender Care Gap wird es dann natürlich besonders problematisch, weil ja, paradoxerweise steigt nämlich der Bedarf an privater Vorsorge genau in den Lebensphasen, in denen die finanziellen Möglichkeiten gerade am geringsten sind. Was auch nicht zu verachten ist bei unserer Umfrage, ist auch der relativ hohe Anteil an Neutralantworten. Also Neutralantworten in diesem Sinne, hier wurde angegeben, ich weiß es nicht, sozusagen, auf die Frage der Altersvorsorge. Diese Antworten lassen eventuell dann auch den Rückschluss zu, dass in unserer Berufsgruppe auch das Wissen zu den Möglichkeiten zum Thema Altersvorsorge fehlen könnte. Auch das ist möglicherweise strukturell bedingt und es wäre zu überlegen, wie praxisnahe Infos den KollegInnen zugänglich gemacht werden können zum Thema Altersvorsorge.
Du hast das Thema Altersvorsorge angesprochen und mit der Möglichkeit, finanzielle Rücklagen zu schaffen, verhält es sich ja ähnlich wie mit der Altersvorsorge, oder?
Ja, genau. Also etwas mehr als die Hälfte der Befragten gab an, monatlich nichts auf die hohe Kante legen zu können. Also wenn zum Beispiel mal die Waschmaschine kaputt geht oder das Auto in die Werkstatt muss. Naja, und wenn man sich die Lebenshaltungskosten ansieht, im Vergleich zu unserem Gehalt verwundert das ja auch nicht.
Das Ziel der Umfrage war es ja vor allen Dingen auch, mehr Gehaltstransparenz zu schaffen. Reicht diese Transparenz allein oder braucht es mehr, damit sich wirklich etwas verändert?
Ja, also Transparenz ist auf jeden Fall, würde ich sagen, in allermeisten Fällen ein ganz wichtiger erster Schritt für Veränderung. Aber alleine reicht Transparenz natürlich nicht aus, um wirklich etwas verändern zu können. Was Transparenz aber definitiv schafft, ist Wissen. Also viele Beschäftigte wissen ja gar nicht, was andere in vergleichbaren Positionen verdienen, was eigentlich üblich ist oder was auch möglich wäre. Also insofern kann so eine Umfrage wie unsere schon entlastend wirken, weil sie individuelle Erfahrungen einordnet und Transparenz kann Ungleichheiten sichtbar machen, zum Beispiel Unterschiede nach Region. Also im Westen wird insgesamt signifikant höher vergütet als in Ostländern. Oder auch strukturelle Effekte wie Teilzeit, Care-Arbeit oder fehlende Aufstiegsmöglichkeiten. Aber genau, natürlich, Sichtbarkeit allein führt jetzt noch nicht automatisch zu besseren Löhnen. Das wäre auch schön. Aber dafür braucht es einfach noch mehr Anschlussmechanismen. Also damit sich tatsächlich etwas verändern kann, braucht es kollektive, strukturelle Hebel, würde ich mal sagen. Transparenz kann natürlich Beschäftigte darin bestärken, in ihren Verhandlungen mit den ArbeitgeberInnen ein gewisses Gehalt einzufordern oder auch ArbeitgeberInnen eine bessere Einschätzung geben. Aber ja, völlig klar ist natürlich, wenn die Refinanzierung knapp ist, lässt sich dieses Problem jetzt auch nicht alleine auf Einzelpersonen abwälzen. Also es braucht dafür schon auch politische Rahmenbedingungen, die bessere Gehälter im Gesundheitswesen ermöglichen und eine starke Interessenvertretung, die aus jetzt unseren gewonnenen Daten Forderungen ableiten und an den richtigen Stellen anbringen kann. Also zusammenfassend kann man sagen, Transparenz als Grundlage für Veränderung, ja, super, aber Transparenz ersetzt natürlich keine Machtressourcen. Also sie zeigt auf, wo es hakt. Sie sorgt aber nicht von selbst dafür, dass sich ArbeitgeberInnen, Kostenträger oder die Politik bewegen. Aber gerade deshalb ist unsere Umfrage auch wichtig, eben nicht als Selbstzweck, sondern als Werkzeug, um Zahlen zu liefern, die Diskussion einfach zu versachlichen, diese sehr emotionalisierte Diskussion auch. Und damit können wir Ungerechtigkeiten belegen und unsere Forderungen einfach nochmal mehr legitimieren.
Wenn ihr euch die Ergebnisse nochmal im Detail anschauen wollt und alle Ergebnisse unserer Umfrage, dann könnt ihr das gerne auf der DBL-Homepage machen. Den Link zu den Ergebnissen findet ihr in den Shownotes. Zum Abschluss noch meine letzte Frage, die sich etwas in die Zukunft richtet. Die Erneuerung des Berufsgesetzes und damit einhergehend die Vollakademisierung der Logopädie sind seit Jahren ja ein Thema. Könnte das auch dazu beitragen, dass Logopädinnen und Logopäden endlich besser bezahlt werden?
Die Erneuerung des Berufsgesetzes und damit einhergehend auch die Vollakademisierung unseres Berufs sind natürlich wichtige Hebel für eine bessere Bezahlung langfristig, würde ich sagen. Und neues Berufsgesetz und Akademisierung sind einfach schon längst überfällige Schritte in unserem Professionalisierungsprozess. Aber ob sie jetzt automatisch auf die Bezahlung im ambulanten Bereich wirken, kann ich jetzt so nicht sagen. Die Bezahlung ist ja nach wie vor, auch nach einem neuen Berufsgesetz, eng daran geknüpft, was von den Krankenkassen bezahlt wird. Und eine Steigerung der Vergütung wird sicherlich nicht das Erste sein, was dann passieren wird. Langfristig hoffe ich darauf schon. Und auch in Kliniken könnte das möglicherweise anders aussehen, wo häufig nach Tarifverträgen bezahlt wird. Aber das war ja bereits schon einmal Thema in Podcast Folge 17, die wir zusammen aufgenommen haben. Also ich denke, Akademisierung und neues Berufsgesetz können auf jeden Fall eine wichtige Grundlage für bessere Löhne schaffen. Also diese Hoffnung habe ich schon. Wann das der Fall sein wird, ist aber, denke ich, weniger eine fachliche Entscheidung als eine struktur- bzw. gesundheitspolitische Entscheidung. Und übrigens haben wir unter den Befragten bereits jetzt eine Akademisierungsrate von 41,5%, was schon sehr beachtlich ist. Aber wie vorhin bereits gesagt, wirkt sich das aktuell nicht auf die Praxisgehälter aus.
Ja, liebe Sarah, vielen lieben Dank, dass du heute bei mir im Podcast warst und mir so viele ausführliche Antworten zum Thema Gehaltsumfrage und auch zum Thema Gender Pay Gap geben konntest. Und ich hoffe, dass ihr da draußen ganz, ganz viel daraus mitnehmen könnt.
Ja, danke dir, Hanna. Das war ja schon so ein Herzensthema von mir und meiner Kollegin Annika Hecht. Und wir sind total froh, dass wir diese Ergebnisse jetzt haben und damit arbeiten können.
In der nächsten Folge spreche ich mit Dina Roos, passend zum Fokusthema im Mai, über das Thema FES in der therapeutischen Praxis. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und hinterlasst gerne einen Kommentar. So helft ihr uns, mehr Menschen zu erreichen und sorgt dafür, dass wir euch auch weiterhin regelmäßig mit neuem Content versorgen können. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.